Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief ist ja spätestens seit Martin Luther nicht so sehr angesehen in unserer evangelischen Kirche. Eine strohene Epistel hat Luther ihn genannt. Stroh ist ja nicht gerade der wertvollste Bestandteil der Getreidepflanze. Das macht keinen Sinn, es zu dreschen, da ist nichts Wertvolles drin. Luther hielt also nicht sehr viel vom Jakobusbrief. Er war ihm zu gesetzlich, zu befehlend. Und ich bin ja ein großer Bewunderer Luthers. Er war ein begnadeter Denker und hat Unglaubliches geleistet. Das wäre jetzt ein Problem. Andererseits, auch er war nur ein Mensch. Und wenn der Schöpfer des Universums, Gott persönlich, dafür gesorgt hat, dass der Jakobusbrief in die Bibel aufgenommen wurde, wäre es dann Martin Luther zu sagen, der sei nicht so wichtig. Sicher, er zeichnet sich nicht durch das intellektuell anspruchsvolle Bild des Zusammenwirkens von Gesetz, Gnade und Freiheit aus. Oder gibt auch keine wertvollen Hinweise auf das komplexe Gebilde der Dreieinigkeit. Aber er befasst sich mit einer anderen, wie ich finde, ebenso wichtigen Frage. Mit der Frage, woran erkennt man eigentlich ganz konkret, dass ihr persönlich, beziehungsweise ihr als Gemeinde, auf einem Weg mit Jesus Christus seid. Aber urteilen Sie selbst. Der Predigttext, Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Meine Brüder, habet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, nicht so, dass ihr die Person anseht. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann auftaucht mit goldenen Ringen und in einem prächtigen Kleide, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setzt euch hier auf diesen guten Stuhl, und zu dem Armen sprecht ihr, stell du dich dorthin oder setze dich dort unten an meines Fußschemel. Seid ihr dann nicht mit euch selbst in Widerspruch geraten und Richter mit bösen Gedanken geworden? Höret, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die, welche vor der Welt arm sind, dazu erwählt, dass sie im Glauben reich und Erben des Reiches seien, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Üben nicht die Reichen Gewalt über euch aus und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern nicht sie den schönen Namen, der über euch ausgesprochen worden ist? Gewiss, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem einzigen verfehlt, der ist an allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ganz schön lang, das müssen wir ein bisschen unterteilen. Aber fangen wir erst mal an. In der Gemeinde, an die sich Jakobus wendet, scheint es Probleme mit neuen Gottesdienstbesuchern gegeben zu haben. Da scheinen die Besserverdienenden doch anders behandelt worden zu sein als die Geringverdiener. Naja, so eine Gemeinde muss ja auch finanziell irgendwie überleben. Wobei genau genommen gab es keine Probleme mit den neuen Gottesdienstbesuchern, sondern es gab Probleme mit der Einstellung der Gemeinde diesen gegenüber. Allerdings ist das jetzt auch schon 2000 Jahre her und seitdem hat sich in unserer Kirche eine Menge verändert. 1800 Jahre später zum Beispiel, da war das schon ganz anders. Da bekamen die Reichen keinen extra Stuhl. Schauen Sie sich mal die Patriarchskirchen in unseren Dörfern an. Da hatten die Wohlhabenden ein kunstvoll geschnitztes Chorgestühl, unglaublich teuer und ausschließlich ihnen vorbehalten. Oder man widmete ihnen gleich ganze Seitenlogen, die man an die Kirchenschiffe anbaute. Da ist nicht viel passiert in den 1800 Jahren, trotz Jakobusbrief. Gut, wir haben hier kein Chorgestühl, wir haben auch keine Loge, wir haben nur eine Empore. Aber da habe ich zum Glück nicht den Eindruck, dass das als besonderer Platz wahrgenommen wird oder vergeben wird. Aber wir sollten wachsam sein. Es ist sehr menschlich, sich von Äußeren blenden zu lassen. Im Jakobusbrief war es die zur Schau gestellte gesellschaftliche Stellung. Aber die steht ja nur beispielhaft für alle möglichen Unterschiede im Ansehen der Person. Wie ist es zum Beispiel mit denen, die eloquent auftreten können, öfter mal im Rampenlicht stehen, vielleicht ab und zu mal eine Predigt halten? Oder mit denen, die aufgrund ihrer Mitgliedsbeiträge einen sehr großen Anteil daran haben, dass unsere Gemeinschaft finanziell überhaupt leben kann? Behandeln wir hier alle gleich? Oder haben es die Erstgenannten vielleicht leichter als andere mit anderen Fähigkeiten, ihre Meinung hier bei uns einzubringen, die Wege, die wir gehen, zu beeinflussen? Das wäre schlecht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ohne Ansehen der Person, so tut ihr recht, sagt Jakobus. Dann kann so etwas auch nicht passieren. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Daran, so Jakobus, erkennt man, dass ihr mit Jesus Christus auf dem Weg seid. Die Ansichten, Gefühle und Wünsche der oder des Nächsten haben das gleiche Recht wie meine. Selbst bei denen, die mich manchmal berechtigt, oft aber auch unberechtigt mit ihren Anfragen und Anliegen nerven oder kränken. Vielleicht ist es Zeit, mal wieder innezuhalten und diese ganz zentrale biblische Botschaft auf sich wirken zu lassen. Lassen Sie Ihren Blick doch einfach mal durch die Reihen schweifen. Dazu müssen sich die in den ersten Reihen natürlich ein bisschen umdrehen. Aber die Zeit nehmen wir uns. Schauen Sie sich einfach kurz die Personen an, die heute noch mit Ihnen hier sitzen. Das ist so ein neumodisches, interaktives Element. Und? Hatten Sie zu jedem Gesicht wohlwollende und liebevolle Gedanken? Ich hoffe schon, weil wenn nicht, dann haben Sie ein Problem. Liebe deinen Nächsten meint ja jeden und nicht gut die Hälfte oder drei Viertel. Meint auch nicht nur die Menschen, die heute mit Ihnen hier sitzen, sondern jeden anderen, der Ihnen heute oder morgen begegnet. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, sich vorzunehmen, sein Leben klar und fest an dieser biblischen Kernaussage auszurichten. Andererseits, wie oft haben Sie es schon versucht? Und wie oft hat es geklappt? Ich meine jetzt länger als eine Stunde. Ich kenne Ihre Antwort, kennen nur Sie selbst. Meine lauten oft und nie. Und da frage ich mich, was hat es denn für einen Sinn, sich das wieder vorzunehmen? Eine Frustrationserfahrung mehr? Braucht doch kein Mensch, zieht einen doch nur runter. Wäre es nicht gesünder, das Ganze etwas realistischer anzugehen? Die Aussage als Idealzustand, als Sollzustand zu sehen, und ideal wäre es ja in der Tat, genauso wie der Sozialismus eine ideale Gesellschaftsform wäre, wenn die Menschen denn gleich wären. Sind sie aber nicht. Und weil das so ist, gibt es bei uns Sympathie und Antipathie und wird es in dieser Welt auch immer geben. Alles andere ist doch Träumerei. Und deshalb wäre es doch ganz gut, denke ich, das zu akzeptieren, ohne dabei das große Ziel aus dem Auge zu verlieren. Quasi zu akzeptieren, dass ich es oft nicht hinbekomme, aber gleichzeitig dort, wo ich die innere Freiheit habe, mich ganz klar für einen Weg dann auch entscheide, den Weg der Nächstenliebe. Und damit wäre doch auch schon mal eine ganze Menge gewonnen, ohne dass wir uns ständig überfordern, oder? Allerdings, einen kleinen Haken hat diese Variante auch, wie vermutlich alles im Leben. Das richtige Verhalten wäre dann sehr variabel, ne? Ein kurzes Bild. Stelle mir Eltern vor, deren Kind irgendeinen Blödsinn anstellt. Und die Eltern haben die innere Freiheit, sich zu entscheiden. Dann würden sie vermutlich zu dem Kind sagen, nee du, so geht das nicht. Und würden es ihm liebevoll erklären. Und oft sehen Kinder das ja auch ein. Und alles ist gut. Am nächsten Tag dann macht das Kind einen anderen, moralisch vergleichbaren Unsinn. Und die Eltern haben dann diese innere Freiheit nicht und schreien das Kind ohne Vorwarnung an. Das wird das Kind wohl kaum verstehen. Und wenn die ganze Erziehung davon geprägt ist, dass die Reaktion der Eltern nicht davon abhängt, was das Kind tut, sondern wie sich die Eltern gerade fühlen, dann kann wohl von Erziehung keine Rede sein. Und dann gibt es ja auch noch die Kinder, deren Eltern fast nie die innere Freiheit haben, eine gute Entscheidung zu treffen. Mit denen möchte man nicht tauschen. Und das mit den Kindern ist ja jetzt nur ein Bild. Das Prinzip würde ja auf alle menschlichen Beziehungen zutreffen. Und wenn richtig und falsch meines Denkens und Handelns davon abhängt, wie ich mich gerade fühle, das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Das ist das, was man Dilemma nennt. Überforderung, Hilflosigkeit, Frustration oder konsequent durchgehaltene Willkür. Vielleicht kennen Sie ja auch eine weitere Möglichkeit, einen dritten Weg. Sprechen Sie mich nach dem Gottesdienst gerne an, das würde mich sehr interessieren. Ich sehe im Moment nur diese beiden Möglichkeiten, mit diesem Gebot Gottes umzugehen. A oder B, Überforderung, Hilflosigkeit, Frustration oder konsequent durchgehaltene Willkür? Wofür wollen Sie sich entscheiden? Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir uns bei diesen Gedankengängen gerade konsequent um uns selber drehen. Und das, sagt die Bibel, ist das Kernproblem des Menschen, der Menschen. Dieser ausgeprägte Hang, sich um sich selbst zu drehen und Gott außen vor zu lassen, dazu sind wir einfach nicht geschaffen. Und darum können wir das Dilemma alleine auch nicht auflösen. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu sehen und die ausgestreckte Hand Gottes, Jesus Christus und seine Vergebung und seine Hilfe anzunehmen, dann kommen wir da nicht raus. Das wird nichts. Und deshalb kann ich an der Art, wie liebevoll ihr miteinander umgeht, sehen, sagt Jakobus, ob ihr wirklich mit Jesus unterwegs seid oder ob ihr zwar nette Gemeinschaftsstunden haltet, bestimmte Regeln und Rituale einhaltet, aber Jesus bei euch nicht wirklich Raum hat. Bei der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, sah das nicht so gut aus. Wie sieht es bei uns aus? Und ich denke, das ist wohl auch der Grund, aus dem sich so viele Menschen mit dem Evangelium schwer tun. Wir Menschen wollen nicht so gerne, dass wir zwingend auf Hilfe angewiesen sind. Wir wollen das selbst hinkriegen. Wir wollen autonom sein. Vielleicht geht es Ihnen anders. Mir geht es leider oft auch so. Und in so Momenten denke ich dann, dass eigentlich alles total ungerecht ist. Sehen Sie, erst werde ich von Gott geschaffen und dann sagt er mir, dass ich es nicht hinkriege. Ja, dass ich es nicht mal hinkriegen kann. Ja, ist doch dann nicht meine Schuld, ist ja wohl ein Konstruktionsfehler. Ja, und wer hat mich gemacht? Ja? Andererseits muss man natürlich auch fair bleiben. Wenn wir geschaffen wurden, um in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann ist das ja gar kein Konstruktionsfehler. Im Gegenteil. Dann fügt sich alles zusammen. Dann ist alles sehr gut. Das Problem tritt ja nur auf, wenn ich nicht in dieser Gemeinschaft leben will. Aber wenn ich so schräg drauf bin, dann denke ich nicht so weit, dann will ich das nicht wahrhaben, dann höre ich einfach früher auf damit. Aber letztlich spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob Martin Luther glaubt, dass der Jakobusbrief nicht in die Bibel gehört. Oder ob Manfred Mews irgendwas versteht oder nicht versteht. Oder irgendwas gern anders hätte. Das ist völlig unerheblich. Entscheidend ist doch, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Nach den Regeln, die er für richtig und gut hält. Und wir uns mit dem, was er uns dazu mitgegeben hat, auseinandersetzen. Mit seinem Wort. Auch wenn das manchmal schwer fällt. Manchmal sehr schwer. Deshalb lassen Sie uns wieder in unseren Predigttext schauen. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes, in Klammern des ganzen Gesetzes. Ich hätte da schon wieder Einwände, zum einen wegen der Reihenfolge, zum anderen grundsätzlich. Aber lassen wir das lieber und bleiben beim Text. Vers 8 bis 10. Und da muss man jetzt genau hinschauen, genau hinhören. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Heißt das jetzt etwa, wenn ich um 18 Uhr abends gestresst und genervt von einem langen Arbeitstag in mein Büro gehen möchte und ich auf dem Weg dorthin auf den Flur nur so aus dem Augenwinkel wahrnehme, dass mich ein Kollege, den ich ohnehin nicht ganz so gern mag, ansprechen möchte, weil er was auf dem Herzen hat. Und ich dann aber zügig vorbeigehe, um eben nicht angesprochen zu werden, weil ich ahne das, ja. Weil ich nicht mehr mag, weil der Tag eh schon lang genug war. Dass ich dann genauso schuldig bin, wie ein Bankräuber, der bei einem Überfall den Kassierer und die 17-jährige Auszubildende erschießt, die zufällig in der Filiale ist? Das heißt es wohl. Wenn jemand ein Gebot des Gesetzes übertritt, ist er schuldig am ganzen Gesetz. Das ist für uns Menschen nun wirklich schwer auszuhalten. Wir unterscheiden ja nicht nur zwischen Schuld und Unschuld. Nein, wir haben darüber hinaus noch ein sehr austariertes System, in dem wir die Schwere der Schuld messen und gewichten. Das geht dann von, ist nicht so schlimm, kann doch jedem mal passieren. Nee, falsch, von kann doch jedem mal passieren, über ist nicht so schlimm. Und das geht jetzt aber wirklich nicht mehr, bis hin zu, das ist völlig unmöglich. Und irgendwo dazwischen sortieren wir die Schuld ein. Und das muss wohl auch so sein. Denn wir müssen hier auf dieser Erde ja irgendwie miteinander leben und klarkommen. Und wenn jedes kleinste Vergehen mit Gefängnisstrafe belegt wäre, dann wären wir ja alle eingesperrt. Wer sollte uns da bewachen und auf uns aufpassen? Ist keiner mehr da. Andererseits wollen wir aber auch nicht, dass Diebe und Mörder frei unter uns herumlaufen. Und deshalb sperren wir sie weg. Macht auch Sinn. Und je nach Schwere der Schuld unterschiedlich lang. Und unsere Einschätzung diesbezüglich, bezüglich der Schwere von Schuld, ist tief bei uns verwurzelt. Wir haben sie quasi mit der Muttermilch aufgesogen und dann wird sie ein Leben lang bestätigt. In Kindergarten, Schule, Beruf, überall. Und wenn wir mal ein wenig zweifeln sollten, dann kann es da nur um die Nuancen gehen, nicht um das Grundprinzip. Das kann auch gar nicht anders sein. Denn es ist ein gesamtgesellschaftlicher Konsens der Gemeinschaft, in der wir aufwachsen und leben. Der ist auch zwingend nötig. Das steckt so tief in uns, dass wir diese Vorstellung von Schuld und Gerechtigkeit automatisch auf Gott übertragen. Aber Gott ist nicht wie wir. Gott ist ohne Schuld. Wir bemessen und taxieren Schuld ja dann auch immer gerne so, dass wir den Kopf noch aus der Schlinge ziehen können, dass wir zu den Guten gehören. Das klappt auch, weil auch das ist ein gesamtgesellschaftlicher Konsens. Die anderen machen das auch so, die sind auch darauf angewiesen. Aber bei Gott verfängt dieses System nicht. Da stellt sich die Frage ganz anders, in gewisser Weise klarer und einfacher. Schuld oder keine Schuld? Das sind die Alternativen. Und auf Schuld wartet bei ihm ein unbarmherziges, klares Gericht, haben wir gelesen. Barmherzigkeit weicht ja immer von klaren Regeln ab. Das ist ihr Wesen. Das macht sie aus. Ein unbarmherziges Gericht dagegen ist eine klare, logische Konsequenz für Regelverstöße. Und deshalb folgerichtig. Zum Glück ist das aber nicht das letzte Wort Gottes über unser Leben und nicht der letzte Satz und der Abschluss unseres Predigt- und Bibeltextes für heute. Der letzte Satz lautet: Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht, in Klammern über das unbarmherzige Gericht. Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber triumphiert über das eigentlich folgerichtige Gericht. Sie vernichtet es. Und diese Barmherzigkeit, die schüttelt Gott nicht einfach aus dem Ärmel. Die musste erst teuer erkauft werden. Die hat Gott selbst viel Leid und Schmerz gekostet und seinen Sohn Jesus Christus sogar das Leben. Diese Barmherzigkeit, die gilt jetzt uns allen, selbst den Unbarmherzigsten. Und deshalb sollte auch unser Denken und Handeln, unser Reden und Schweigen, Loben und Kritisieren von dem geprägt sein, was unserem Gott besonders wichtig ist: Liebe und Barmherzigkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Stimme erheben sollen, wenn Menschenrechte in unserer Gesellschaft mit Füßen getreten werden oder Menschen hier in unserer Gemeinschaft leiden, weil sie von einigen gemieden werden. Oder wenn ich ganz persönlich durch bestimmte Verhaltensweisen gekränkt werde. Oder. Dort zu schweigen, wir sagen barmherzig drüber hinwegzusehen, hat nichts mit der Barmherzigkeit zu tun, die hier gemeint ist. Das ist Feigheit. Das wird leider in christlichen Gemeinschaften manchmal miteinander verwechselt. Nein, darüber muss gesprochen werden. Aber gerade in solchen Situationen ist es besonders wichtig, wie das getan wird. Liegt uns das Wohl aller Beteiligten am Herzen? Sehen wir alle mit ihren Fähigkeiten und Begrenztheiten? Geht es uns wirklich darum, zu helfen und nicht zu richten? Spreche ich aus dem Grundverständnis heraus, dass auch ich nur deshalb lebe, weil Gott mir meine Schuld nicht anrechnet, sondern vergibt? Kurzum, sind Liebe und Barmherzigkeit die tragenden Elemente. So verstehe ich auch Vers 12. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Verliert euch nicht im Klein-Klein der Regeln, Kindertaufe oder Erwachsenentaufe. Wie ist man im Gottesdienst angemessen bekleidet? Welchen Redeanteil sollen Frauen und Männer haben? Sicher, alles Fragen. Aber wir haben die Freiheit, das Ganze vom Ziel zu sehen. Und das Ziel Gottes ist es, Menschen zu retten, ihnen zu helfen. Gut, retten, das kriegen wir nicht hin. Aber unser Ziel sollte es dann zumindest sein, Menschen zu helfen. Und die Frage sollte sein, was hilft dem anderen? Und das in Liebe und Barmherzigkeit. Und dort, wo das der Fall ist, sind wir auf einem guten Weg und nah bei unserem Herrn. Dort, wo das nicht der Fall ist, sollten wir innehalten und uns fragen, was ist passiert, dass ich mich so weit von meinem Herrn entfernt habe? Und wir sollten umkehren und ihn suchen. In der Gewissheit, dass er uns in die Arme nehmen wird. Mit Liebe und Barmherzigkeit. Immer wieder neu. Amen.